Wir haben gerade die Lesung gehört, die Geschichte von Mose. Und wir begleiten Mose jetzt mal, wie er von diesem Berg zurück nach Hause geht. Und wie er zu seinem Schwiegervater, zu seiner Frau, zu seinen Kindern zurückkehrt. Und ich kann mir vorstellen, auf dem Weg zurück, da wirbeln die Gedanken noch in seinem Kopf. Und da ist er noch da ganz dabei, die ganze Sache zu verdauen, die er da gerade am Berg erlebt hat. Gott hat sich ihm persönlich vorgestellt. Das ist schon beeindruckend. Gott hat ihm seinen Namen gesagt, seinen geheimnisvollen, heiligen, kostbaren Namen. Gott hat gesagt, ich bin, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin da. Ich bin für euch da. All diese Dinge stecken in diesem Namen drin. Gott ist ansprechbar. Gott ist für sein Volk da. Gott ist für seine Leute da. Und Gott sagt, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört und ich weiß, wie sehr es leidet. Und jetzt bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes und weites Land. Und jetzt geh, Mose, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Was für ein Auftrag. Gott ist einer, der rettet. So begegnet er Mose hier in der Wüste. Und so begegnet er uns, wenn wir die Bibel aufschlagen, auch im ganzen weiteren Alten Testament. Wir lesen, dass Gott einer ist, der rettet. Einer, der befreit, der sein Volk befreit und in ein neues Land führt. Und das ist die Urerfahrung des jüdischen Volkes. Gott ist einer, der rettet, ein Rettergott. Einer, dem sich bei Leid und Unrecht das Herz im Leib umdreht. So begegnet uns auch Jesus im Neuen Testament. Ein Gott, der aus Schuld und Gebundenheit herausreißt. Ein Gott, der ein neues, weites Land führen will. Und ehrlich, ich brauche so einen Gott. Wie sehr sehne ich mich danach, dass Gott zu mir sagt, ich habe dein Schreien gehört, ich habe deine Tränen gesehen, ich habe das Unrecht und die Unterdrückung gesehen, die euch belastet. Ich sehe das Leid und jetzt bin ich gekommen, um euch zu retten und in ein wunderschönes und weites Land zu führen. Mose hört diese gute Nachricht und er hört diesen großen Auftrag. Und er braucht eine Weile, bis der sich überzeugen lässt. Wir haben in der Lesung ja schon den ersten Einwand gehört. Was soll ich denn sagen? Wer bist du denn eigentlich? Wie soll ich von dir reden? Und das Gespräch geht noch ein bisschen weiter. Und Mose hat allerlei Einwände dafür, dass er jetzt der Richtige wäre, um nach Ägypten gehen und das Volk zu befreien. Aber Gott, der ist ziemlich überzeugt davon, der will Mose dabei haben. Mose ist der, sein Mann, Mose ist der das Volk befreien soll. Und das ist auch was ich von vorne bis hinten in der Bibel entdecke, dass Gott seine Rettungsaktionen nicht alleine durchzieht, sondern der will Menschen dabei haben, an allen Orten und an allen Stellen. Und am liebsten, scheint es mir auch, will er Menschen dabei haben, die von sich selber sagen, na, ich glaube nicht, dass ich der Richtige dafür bin. Die Unbedeutenden, die Schwachen, die Gescheiterten, so wie Mose einer war, die Kinder, die Alten, die sich selbst für unfähig halten. Gott will retten und er tut es mit schwachen Menschen, Menschen wie du und ich. Ja, du und ich, wir sind nicht Mose, aber unser Gott ist der gleiche Rettergott, der Ich bin da Gott, der sagt, ich habe das Leid gesehen und ich will dich dabei haben, wenn es darum geht, Tränen zu trocknen und zu retten. Jesus hat viele Menschen geheilt später und er hat von Gottes anbrechendem Königreich erzählt und dann hat er seine Jünger, die Leute, die mit ihm unterwegs waren, losgeschickt, um dasselbe zu tun. Das zieht sich durch. Und das Wichtige dabei ist, dass es Gottes Rettungsaktion ist und dass wir als Bürger in Gottes Königreich eingeladen sind, an Gottes Rettungsaktionen mitzumachen, da mitzumachen, wo Gott retten und befreien will. Und mehr ist dazu nicht nötig, mehr Eignung, mehr Fähigkeit, mehr Können brauchen wir dazu nicht, als einfach zu wissen, Gott rettet und er will mich dabei haben. Und das sehe ich auch, wenn ich in diese Gemeinde gucke, wenn ich wenn ich euch sehe, dann sehe ich, wie hier Menschen sitzen, die sich von Gott haben berufen lassen. Manchen von uns brennt eine persönliche Not, eine Not, die wir in unserer Stadt, in der Nachbarschaft, in der Bekanntschaft, im Freundeskreis sehen, die brennt uns auf dem Herzen, und Menschen erleben, wie Gott sie darin beruft, dieser Not zu begegnen. Weil Gott es selber tun will, weil Gott dieser Not begegnen will. Und hier sitzen Leute, die lassen sich mitnehmen und die lassen sich mit in das reinnehmen, was Gott tut. Und manche von euch erleben auch, dass sie durch ihre Mitarbeit hier in der Gemeinde, durch die Projekte, durch die Gruppen, durch die Art und Weise, wie sie sich hier mit einbringen, Teil von Gottes Rettungsmission sind. Manche haben sich vielleicht damals, ganz am Anfang, als sie sich für ein Projekt, für eine Gruppe entschieden haben, gemerkt, das ist hier der Platz, an dem Gott mit mir unterwegs sein will. Hier hat Gott was vor mit mir. Manche haben auch erstmal angefangen und haben währenddessen gemerkt, wow, das hier ist jetzt der Ort, wo Gott mich gebraucht, um Menschen heilsam und rettend zu begegnen. Der große Ich bin da für euch, der beruft auch heute Menschen. Aber so wie Mose stellen auch wir hier in dieser Runde fest, das ist irgendwie nicht immer ganz so einfach. Manchmal weiß man gar nicht so genau, hat Gott jetzt wirklich gesprochen? Bin ich jetzt wirklich die Richtige dafür? Ist das jetzt gerade das Projekt, also Not gibt es ja überall. Was ist jetzt die Sache, die dran ist? Ist es dieses oder ist es was anderes? Und wir gucken heute mal, wie sich die Sache bei Mose weiterentwickelt hat, und gucken, was wir darin entdecken können. Es geht weiter. In 2. Mose 4, Vers 18 bis 23, Mose kommt aus der Wüste zurück und geht zu seinem Schwiegervater und sagt zu ihm, ich möchte gerne nach Ägypten zu meinen Verwandten zurückkehren. Ich will mal gucken, ob die noch am Leben sind. Und ich finde Mose echt sympathisch an dieser Stelle, weil der stellt sich nicht vor seinen Schwiegervater und sagt, lieber Schwiegervater, Gott ist mir in der Wüste begegnet. Ich soll mein Volk befreien aus Ägypten und dazu ziehe ich jetzt los. Ich kann mir vorstellen, wie Mose selber noch zweifelt und sich gar nicht so ganz sicher ist. Oder wie er vielleicht gar nicht so genau weiß, wie würde mein Schwiegervater reagieren, wenn ich das zu ihm sagen würde. Aber das Tolle an Mose ist, der geht trotzdem einfach los. Der zweifelt vielleicht noch, der fragt sich, ob das jetzt wirklich so der richtig gute Plan ist. Aber er geht nach Ägypten. Und das finde ich auch für uns einen spannenden Gedanken. Manchmal wissen wir gar nicht so genau, ist das jetzt das Richtige? Haben wir Gott richtig verstanden? Soll es hier losgehen? Und vielleicht ist es dran, wie bei Mose, einfach mal den ersten Schritt zu machen. Einfach mal gucken, wenn das jetzt das sein könnte, was wäre der erste kleine Schritt, den wir tun können in die Richtung? Und dann sehen, was passiert. Und bei Mose ist das so, während der seine Sachen packt, der ist noch gar nicht mal losgegangen, der packt seine Sachen und da redet Gott nochmal zu ihm und bestärkt ihn da drin und sagt, geh nach Ägypten zurück. Alle, die dich da umbringen wollten, die sind inzwischen gestorben. Wenn euch jetzt interessiert, warum die Leute in Ägypten Mose umbringen wollten, dann müsst ihr nochmal ein bisschen die Kapitel davor lesen, da gibt's die Geschichte dazu. Mose hört diese Bestätigung und er bricht auf mit seiner Frau, mit seinen Söhnen. Und Gott sagt nochmal, Gott redet nochmal zu ihm auf dem Weg. Er erklärt nochmal genau, was er in Ägypten tun soll. Und er sagt schon mal, der Pharao, der wird euch nicht gehen lassen wollen. Das wird nicht so einfach werden in Ägypten. Aber wenn das so ist, dann sollst du zum Pharao sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich befehle dir, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen, damit er mir dienen kann. Und wenn du, Pharao, dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Gott stellt sich ganz radikal auf die Seite von Israel. Und Mose, der geht los. Und er findet Bestätigung da drin. Er hört, wie Gott ihn bestätigt und seinen Weg bestätigt. Gott zeigt sich im Gehen. Gott stellt sich zu Israel und zu seiner Berufung. Und ich glaube, das ist auch heute so. Wir können Gott erleben und hören, wenn wir Schritte wagen, wenn wir losgehen. Aber dann, 2. Mose 4, 24 bis 26, dann kommt ein erster krasser Stolperstein. Das geht nicht so ganz glatt weiter, wie das angefangen hat. Da steht in diesen 3-4 Versen: Unterwegs in der Herberge fiel der Herr über Mose her und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn. Sie berührte mit der Vorhaut Moses Beine und sagte: Du bist mein Blutbräutigam. Zippora sagte Blutbräutigam wegen der Beschneidung ihres Sohnes. Da ließ der Herr von ihm ab. Das ist eine seltsame Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. In der Kinderbibel werdet ihr sie nicht finden. Da findet ihr sämtliche andere Geschichten über Mose, aber diese gerade nicht. Und das ist auch irgendwie verwirrend, oder? Das ist doch irritierend. Gott fällt über Mose her und will ihn töten? Gott hat Mose doch gerade noch berufen. Was ist da los? Vielleicht müssen wir an der Stelle erstmal verstehen, was es mit der Beschneidung auf sich hat, weil das ist ja nachher irgendwie die Lösung von dieser Situation. Gott hatte sich mit Abraham verbündet. Das kam ja auch in der ersten Lesung vor, dass Gott gesagt hat: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott hatte sich mit Abraham verbündet und hatte gesagt: Auf ewig gehören du und deine Nachkommen zu mir. Und für diese Verbindung, für diesen Bund, gibt es ein äußerlich sichtbares Zeichen, nämlich dass du, Abraham, und all deine Nachkommen beschnitten sind. Daran soll man erkennen, dass wir zusammengehören. Und aus Abrahams Nachkommen ist dann Ägypten über Generationen das Volk Israel gewachsen, und Gott steht zu seinem Bund. Er hatte ja vorher auch noch zu Mose gesagt: Israel ist mein Sohn, mein Kind. Ich will wie ein Vater zu diesem Volk sein. Und Mose, der gehört auch zu diesem Volk und zu diesem Gott. Aber Moses Frau, die ist Midianiterin. Und ihr gemeinsamer Sohn, der ist anscheinend nicht beschnitten. Und Gott ringt an dieser Stelle mit Mose und mit seiner Familie. Und er fragt damit: Gehört ihr ganz zu mir? Ganz, komplett. Und indem Moses Frau ihren Sohn beschneidet, zeigt sie damit: Ja, Gott stellt sich zu uns und wir stellen uns zu Gott. Wir wollen zu diesem Gott Abrahams gehören. Wir wollen in dieses Volk dazugehören. Und ich finde spannend, also für mich kämen 1000 Fragen und Zweifel auf, wenn ich Dinge in diese Richtung erleben würde. Aber Mose, wir lesen nichts davon, dass der irgendwie beleidigt wäre danach. Der kehrt nicht um danach, der zweifelt nicht nach diesem Vorfall an Gottes Berufung. Will Gott mich jetzt wirklich dabei haben oder will der mich töten? Kann er sich einfach nicht entscheiden? Was ist denn jetzt los? Und Mose sagt auch nicht: Oh, dieser Gott, der ist mir zu krass. Der ist mir zu pedantisch, zu eifersüchtig, zu kleinkariert, als ob es darauf ankäme. Reicht es nicht, dass ich bereit bin, nach Ägypten zu gehen und das Volk aus Ägypten zu führen? Was willst du denn noch alles, Gott? Nach dieser Begegnung ist die Beziehung zwischen Gott und Mose und Zippora und der Familie geklärt. Gottes ganze Familie und Gottes ganzes Herz gehören Gott. Moses ganzes Herz und seine ganze Familie gehören Gott. Und ich kenne das auch. Gott kann so unbequem sein. Gott will alles. Der will nicht nur ein bisschen soziales Engagement von mir. Der will nicht nur, dass ich irgendwo mitarbeite und irgendwo irgendwie was tue. Der will mein ganzes Herz, mein ganzes Leben. Aber wenn Gott dann tatsächlich alle Aspekte meines Lebens bestimmen würde, will dann Gott wirklich mein Glück? Oder ist er dann nicht vielleicht doch am Ende gegen mich? Einer, der gegen mich kämpft, einer, der mich töten will. Manchmal fühlt sich das vielleicht so an. Ich sehe in dieser Bibelstelle einen Gott, der mit uns um uns ringt. Ein Gott, der mit uns um uns ringt. Ein Gott, der uns viel mehr geben will als nur ein billiges Trostpflaster und eine rosarote Brille. Der will uns ganz, der will unser ganzes Herz. Der will keine Diener oder Sklaven. Er will, dass du zur Familie gehörst. Und hier sagt Gott: Israel ist mein Sohn. Und er fragt Mose und seine Familie: Wollt ihr meine Kinder sein? Wollt ihr dazugehören? Später im Neuen Testament erklärt Paulus im Brief an die Römer in Kapitel 8, wie uns Gottes Geist zu Gottes Kindern macht. Und zwar nicht nur die Juden, das Volk Israel, sondern auch wir Nichtjuden. Wir dürfen zu dem großen Ich bin da Gott Vater sagen. Nach dieser aufwühlenden Aktion geht es weiter in 4. Mose 29 bis 31. Mose geht weiter und Gott schickt Aaron, den Bruder von Mose, schon mal entgegen in die Wüste. Die beiden treffen sich in der Wüste. Mose erzählt Aaron alles, was er von Gott gehört hat. Und jetzt sind die beiden zu zweit unterwegs. Das ist schon mal gut. Da gibt's eine Unterstützung. Da gibt's jemand, der kommt und der mit Mose gemeinsam unterwegs ist. Und die beiden gehen nach Ägypten und die gehen zu ihren Landsleuten. Und Aaron erzählt den Landsleuten, den Israeliten, alles, was Gott zu Mose in der Wüste gesagt hatte. Und das Volk glaubt Mose und Aaron. Die merken, Gott hat unsere Unterdrückung gesehen. Jetzt, Gott wird sich um uns kümmern und die knien nieder und beten alle Gott an. Die hören zu und die glauben und es gibt eine riesige Bestätigung, wo man nur hinschaut. Mose und Aaron merken, Türen öffnen sich, die Beziehung zu Gott klärt und vertieft sich. Gott bereitet alles vor, Rückenwind, und so stellen wir uns das vor. Oder wenn wir Sachen anfangen, dass es Applaus gibt von Leuten, dass Leute sich mitreißen lassen, dass Leute begeistert sind und auch sagen, stimmt, Gott will hier was tun, Gott will retten, Gott will ruft uns, um einer Not zu begegnen. Wir starten ein neues Projekt, alle sind begeistert, alle sind dabei. Und mit diesem Tatendrang machen sich Mose und Aaron auf den Weg zum Pharao. Mit selbstbewusst geschwellter Brust stehen sie vor dem Pharao und sagen, das geht jetzt in 2. Mose 5, Vers 1 bis 23 weiter, so spricht Gott, der Herr Israels, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste zu Ehren ein Fest feiern kann. Der Pharao, der ist nicht so beeindruckt. Es gab damals noch keine chromglänzenden, lederbezogenen Bürostühle, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Pharao auf so einem Bürostuhl sitzt und sich ganz langsam zu den beiden umdreht und sagt, wer ist dieser Herr? Wieso sollte ich diesem Herrn gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herrn nicht und ich werde die Israeliten auf keinen Fall ziehen lassen. Mose und Aaron versuchen das nochmal und erklären nochmal, was Gottes Auftrag an sie ist. Aber der Pharao sagt dazu nur, ihr haltet die Israeliten nur von der Arbeit ab. Zurück an eure Arbeit mit euch. Und auch am selben Tag gibt der Pharao den ägyptischen Aufsehern über die Sklaven, die israelitischen Vorarbeiter, den Befehl, liefert den Leuten für ihre Ziegelherstellung jetzt kein Stroh mehr. Das müssen die selber sammeln. Also die haben so Ziegel machen müssen für irgendwelche Vorratsstädte. Und die Israeliten sollen also keinen Strom mehr bekommen, um diese Ziegel herzustellen, aber die sollen noch genauso viele Ziegel herstellen wie bisher und nicht einen weniger. Die sind nämlich nur faul, sonst würden die nicht rufen, wir wollen in die Wüste, wir wollen irgendwie unserem Gott da opfern und dienen. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Die Israeliten schaffen das nämlich natürlich nicht, in derselben Zeit, ohne das Stroh dieselbe Menge an Ziegeln zu produzieren. Und daraufhin werden die israelitischen Vorarbeiter von den Aufsehern aus Ägypten bestraft und geschlagen. Die Vorarbeiter gehen zum Pharao und sagen, das ist ungerecht. Aber der Pharao, der lässt sich nicht erweichen. Ihr seid einfach nur faul. Sonst würdet ihr mich nicht bitten, euch in die Wüste gehen zu lassen, um eurem Gott zu dienen. Zurück an eure Arbeit. Es gibt kein Stroh mehr. Das müsst ihr jetzt selber euch drum kümmern. Und da merkten die israelitischen Vorarbeiter, wie ausweglos ihre Lage war. Und als sie den Palast des Pharaos verließen, da trafen sie Mose und Aaron, die da gerade standen und draußen auf sie warteten. Und die beiden sagten zu Mose und Aaron, der Herr soll euch dafür bestrafen, dass ihr zum Pharao gegangen seid und uns da in Verruf gebracht habt. Ihr habt ihnen einen Grund geliefert, uns zu töten. Es gab so viel Bestätigung, es gab so eine Aufbruchsstimmung und dann das. Alles wird nur schlimmer. Was tut Mose in dieser Situation? Verkriecht er sich zurück in die Wüste und sagt, oh, habe ich mich wohl verhört, hat Gott wohl irgendwie doch nicht zu mir gesprochen? Mose wandte sich an den Herrn und sagte, warum tust du deinem Volk das an, Herr? Warum hast du mich hierher gesandt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Nichts. Das ist einfach zu viel für Mose an dieser Stelle. Das andere, das hat ihn nicht so mitgenommen, aber das ist zu viel. Wo ist denn jetzt der Rettergott? Wo ist der Gott, der gesagt hat, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihre Schreie gehört. Ich weiß, wie es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie in ein schönes, weites Land zu führen. Wo ist dieser Gott jetzt? Manchmal folgt man einer Berufung und einem Weg und trotzdem geht alles schief. Das läuft nicht. Ich kann gut mit Mose in der Dunkelheit sitzen und fragen, wo ist denn der jetzt gerade, dem ich mein Leben anvertraut habe, dem ich alles gegeben habe? Wo ist der Rettergott, der mich berufen hat? Wo ist der Rettergott, der uns berufen hat als Gemeinde? War das vielleicht doch alles nur Einbildung? Und Mose klagt Gott seine Enttäuschung. Du unternimmst nichts, Gott. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, in denen du dieses Mose-Gebet betest. Du unternimmst nichts, Gott. Ich sehe nichts, was du tust. Jetzt ist spannend, was antwortet Gott darauf? Denn das Schöne ist ja, Gott ist einer, der mit uns redet und der mit uns im Gespräch ist. Gott antwortet, 2. Mose 6, Vers 1 und 2, jetzt sollst du sehen, Mose, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, dann wird er sie sogar aus dem Land rausjagen. Und Gott fuhr fort, ich bin der Herr. Gott schimpft nicht über Moses Zweifel. Gott schimpft nicht darüber, dass Mose anscheinend am Anfang nicht richtig zugehört hat, denn er hatte ja schon gesagt, ah, das mit dem Pharao, das wird nicht so einfach werden. Und ich spüre in dieser Antwort, wie Gott selber wütend und zornig darüber ist, dass sein Volk zu leiden hat, dass Gott selber mitleidet. Und dann kommt das viel Spannendere. Gott erinnert Mose an seinen Namen. Ich bin der Herr. Und dieses Herr steht für Gottes Namen, der Ich bin da, Gott. Ich bin der Herr. Nicht der Pharao ist der Herr. Der spielt sich gerade so auf. Der gibt allen Anschein, als wenn er der Herr wäre, als wenn er der Chef im Ring wäre. Gott sagt, ich bin da. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin für euch da. Und das ist später auch das erste Gebot, was Gott seinem geretteten Volk gibt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Das ist das erste Gebot, was Gott dem geretteten Volk gibt. Und das ist das Erste und das Wichtigste. Wir können das ganze Alte Testament nicht weiter nicht richtig verstehen, wenn wir diese Basis nicht mit einbeziehen. Gott ist einer, der sagt, ich bin der Herr und ich sehne mich danach, dass mein Volk das erkennt und in diesem Vertrauen lebt. Ich bin der Herr. Aber wenn wir die Geschichte des Volkes Israel in der Bibel weiterlesen und auch wenn wir unser eigenes Leben angucken, dann merken wir, ich bin der Herr, das ist oft das Schwierigste, was wir zu lernen haben. Ich habe nämlich eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Gott retten soll. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung davon, was Gott tun soll und wie er handeln soll und wie das Ganze gelingen soll. Und ich erlebe vielleicht sogar, dass Gott mich beruft, dabei zu sein und bei seinen Rettungsaktionen mitzumachen. Und wir suchen auch als Gemeinde danach zu sehen, wo beruft uns Gott, was will er mit uns tun, hier in Uetersen, in Pinneberg, in Umgebung. Und dann läuft das alles ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Und die Rettung lässt irgendwie auf sich warten. Und es scheint, als wäre nicht Gott der Herr, sondern alles mögliche andere. Der Herr der Lage ist das Coronavirus. Der Herr der Lage ist die Krankheit, der Stress, Ihre Majestät die Angst, die Unversöhnlichkeit oder vielleicht auch meine Chefin, der Leistungsdruck, das Chaos. Wer ist der Herr der Lage? Wer hat das Sagen? Gott sagt, ich bin der Herr. Das sind vier Worte, die sagen, ich bin für euch da. Ich bin der Retter, das ist mein Name, das ist mein Wesen. Ich bin der Herr, alles ist in meiner Hand. Niemand ist mir gleich. Und ich sehne mich danach, dass du als mein Kind lebst. Ich will euch retten und in ein weites Land führen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde, für uns im Martin-Luther-Haus. Gott ist der Herr hier in diesem Haus. Und Gott hat eine große und gute und weite Zukunft für uns bereit. Und Gott fragt in allem Durcheinander, egal wie groß das Durcheinander sein mag, ich bin der Herr. Vertraust du mir? Amen.